Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest. Ich bitte dich, dass du durch deinen Geist unsere Ohren und unsere Herzen aufmachst. Sprich du zu uns. Gelobt und gepriesen sei dein Name von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Menge tobt. Die Menge ist wild. Es ist eine wahnsinnige Stimmung in der Stadt. Sie singen Lieder. Hosianna, dein König kommt. Es ist wahnsinnig voll in der Stadt. Es ist Festzeit. Immer wenn Festzeit ist, ist es voll in der Stadt. Menschen kommen, um zu pilgern zum Tempel. Es liegt etwas in der Luft. Neben dem Schweiß und dem Geruch nach Gewürz und nach allem möglichen anderen liegt doch noch mehr in der Luft. Die Luft brennt förmlich. Die Stimmung ist ausgelassen. Neben ihm steht Petrus, sein Bruder. Und gemeinsam mit den anderen Jüngern sind sie begeistert. Sie sind mit den anderen Jüngern gefolgt in die Stadt. Sie sind schon seit 3 Jahren mit Jesus unterwegs. Und sie bahnen diesem Jesus einen Weg durch diese übervolle Stadt. Und während sie da so lang marschieren, singen sie. Sie singen Hosianna, dein König kommt zu dir. Gesegnet sei der König. Und während sie so singen und ausgelassen unterwegs sind und gar nicht wissen, wohin mit ihrer ganzen Freude, da schießen dem Andreas die Szenen der letzten 3 Jahre nochmal durch den Kopf hindurch. Wie so ein Film geht es durch seinen Kopf, was er alles mit Jesus schon erlebt hat. Angefangen hat es vor 3 Jahren am See Genezareth. Auf einmal traf er diesen Jesus. Jesus rief ihn, er hat ihn berufen. Komm, folge mir nach, hat er gesagt. Und in dem Moment war für den Andreas klar, ja, diesen Mann möchte ich nachfolgen, der ist irgendwie besonders. Ich spüre das, ich erahne das. Das war klar. Und ohne so richtig zu wissen, auf wen er sich da einlässt, geht er einen Weg mit Jesus. Und er geht, und es kommt zu einer ersten großen Begegnung mit einem Wunder auf einer Hochzeit. Da war zu wenig Wein. Eine schwierige Geschichte für das Gastgeberpaar, das irgendwie falsch geplant hatte. Und das ist nicht cool, wenn der Wein ausgeht. Das ist in der damaligen Kultur eigentlich eine Schande. Und Jesus macht aus Wasser, das er in so Behälter einfüllen lässt, Wein. Und die Jünger stehen daneben, Andreas steht daneben und kann es gar nicht glauben, was da passiert. Ist das Hokuspokus? Oder ist es doch mehr? Ist dieser Jesus noch viel mehr, als er schon geahnt hat, dass er besonders ist? Wundertäter gab es immer mal wieder. Dann geht der Weg weiter. Und sie treffen einen Mann, der nicht laufen kann, der noch nie laufen konnte, der gelähmt war. Und Jesus schaut ihn an und heilt ihn. Und dieser Mann, der kann auf einmal laufen. Der weiß gar nicht, wie laufen geht, aber auf einmal kann der laufen. Das ist umwerfend. Andreas versteht die Welt nicht mehr. Was ist da passiert? Ist dieser Jesus etwa doch noch viel mehr, als ich jemals geahnt habe? Da kommt es zu einer Szene in seinem Kopf, an die er sich erinnert, als Jesus predigt. Und am Ende einer langen Predigt, wo keiner eingeschlafen ist, haben die Menschen Hunger. Und Jesus macht aus 5 Broten und 2 Fischen so viel Essen, dass alle gesund werden. 5000 Menschen. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn das? Kurz darauf, die Nacht danach, da fällt es dem Andreas dann endgültig wie Schuppen von den Augen. Jesus geht auf dem Wasser. Jesus spaziert auf dem Wasser mitten in der Nacht. Noch nicht einmal die Naturgesetze haben Macht über Jesus. Das ist wieder alle menschliche Logik. Das ist wieder alles, was ich jemals in der Schule gelernt habe, denkt sich der Andreas. Und dann kommt das Ultimative. Das, was noch nicht vorher war. Der Freund von Jesus ist gestorben. Lazarus. Und er hatte schon so viele vorher geheilt, vor dem Tod gerettet. Jetzt ist es vorbei. Lazarus gammelt seit 4 Tagen stinkend im Grab rum, ist schon halb verwest. Und Jesus ruft diesen halb verwesten Mann aus dem Grab heraus. Und Lazarus lebt. Das ist unmöglich. Das ist krass. Jesus ist der König. Und während Andreas so nachdenkt über all das, was er in den letzten 3 Jahren erlebt hat, an Unfassbarem, an Dingen, die man sich nicht erklären kann, da wird ihm noch einmal mehr deutlich, natürlich, Jesus ist mehr als die Propheten im Alten Testament. Jesus ist mehr als der Stammvater Abraham. Jesus ist Gott. Jesus ist der König. Und natürlich muss ich jetzt singen, Hosianna, dein König kommt. Hosianna, Gott rettet. Ja, natürlich, es ist doch klar, Gott rettet jetzt auch Israel. Gott rettet Jerusalem. Jetzt wird Jesus sein ewiges Reich aufbauen. Wenn noch nicht mal der Tod eine ernsthafte Bedrohung für Jesus ist, dann kann es doch jetzt nur noch steil bergauf gehen. Dann sind die Römer, die schon so lange fürchterlich herrschen, doch kein Problem mehr für Jesus, dann wird Jesus jetzt, wo er einzieht in Jerusalem, die Römer endlich besiegen. Endlich ist es vorbei mit der widerlichen und abscheulichen Besatzung. Hosianna, Gott rettet, er rettet. Und voller Jubel reißt Andreas auch noch einen Palmzweig runter und fängt an zu wedeln. Und zu singen und zu klatschen, voller Begeisterung, und die Menge ist in Ekstase. Die Stadt bebt vor Hoffnung und vor Zuversicht. Das ist die Stunde Null, auf die alle gewartet haben. Erwartung liegt in der Luft. Eine Stadt voller Erwartung. In der Erwartung entsteht ein Bild. Und wenn die Menschen damals schon Drehbücher geschrieben hätten, um Filme zu drehen, dann wäre jetzt ein Drehbuch im Kopf entstanden. Ein Drehbuch, wie es jetzt weitergeht, wie Jesus jetzt handeln muss. Und aus der Erwartung, aus dem Drehbuch wird ein Handlungsplan, der in die Realität greifen wird. Und aus dem Plan wird ein Bild. Ein Bild, wie Gott zu sein hat, wie Jesus zu sein hat, wie er ist. In den 10 Geboten steht, du sollst dir kein Bild machen von Gott. Du sollst dir kein Bild von deinem Gott machen. Jesus trifft auf die Stadt, die voller Erwartung ist. Und er spürt diese Erwartung mit jeder Faser seines Lebens, seines Seins. Und er ist erschüttert. Jesus ist erschüttert über diese Erwartungen. Jesus weint, als er sich der Stadt nähert. So heißt es in Lukas 19, Vers 41. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wann weint Jesus? Jesus weint nicht nur da. Er weint auch davor schon einmal. Genau. Bei Lazarus weint er. Jesus weint, so meine kleine Hypothese, die man gerne widerlegen kann. Jesus weint, wenn es um Tod geht. Wenn es um Leben und Tod geht. Jesus weint, weil sein Freund Lazarus gestorben ist und weint über diese Macht dieses Todes. Und auch hier geht es um Leben und Tod. Und die Erwartung, die ihm in dieser Stadt entgegenschlägt, ist eben keine Erwartung, die zum Leben führt, sondern zum Tod. Obwohl die Menschen denken, sie führt zum Leben. Aber es könnte daran liegen, dass sie sich ein falsches Bild gemacht haben von Gott. Denn Jesus geht es nicht um eine schnelle Problemlösung, einfach mal schnell die Römer rauswerfen. Es geht Jesus ehrlicherweise gar nicht um die Besatzung der Römer. Sein Auftrag greift viel tiefer. Sein Auftrag ist viel existenzieller. Und genau das hat die Stadt, das haben auch die Jünger nicht erkannt. Jesus sagt dann, wenn doch du auch heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Sie haben eben nicht erkannt, dass Jesus einen Frieden bringt, der viel tiefer ansetzt als das, was sich die Menschen so oft denken. Denn letztlich ist doch die Gewalt der Römer auch nur ein Symptom der Schuld, die die Menschen von Gott trennt. Jesus möchte doch genau diesen Hass, den die Römer auf die Juden hatten und den die Juden auf die Römer hatten, überwinden. Er möchte Schuld und Tod besiegen. Und am Ende des Tages sitzen wir alle im gleichen Boot, egal ob Römer, Jude oder wir hier heute. Wir sitzen im Boot der Schuld. Aber die Menge begreift das nicht. Die Jünger begreifen das nicht. Sie sind blind für das, was Jesus ihnen zeigt. Und sie sind auch taub für das, was Jesus sagt. Sie hören nicht. All die 3 Jahre scheinen, wenn man das so Revue passieren lässt, scheint es ja fast so, als wären die 3 Jahre gegen eine Betonwand gesprochen. Wie fürchterlich. Und ich glaube, das hat Jesus gepackt. Das ist Entsetzen pur. Ich habe vor kurzem des Nachts einen Traum gehabt. Manchmal hat man so Träume, wo man danach weiß, so, boah, das war irgendwie krass. Das war nicht, es gibt ja normale Träume, was weiß ich, man hat abends einen Actionfilm geguckt und danach träumt man eben auch einen Actionfilm, ja. Und manchmal hat man aber auch so Träume, wo man merkt, so, das war irgendwie mehr. Ich habe geträumt, dass ich in einem Stadion stand, da wurde Fußball gespielt. Ich war weder Spieler noch Schiedsrichter noch Spielleiter. Ich stand dann nur so als Person rum, auf dem Spielfeld. Warum, weiß ich nicht. Aber ich habe gesehen, dass der Rasen ziemlich kaputt ist. Dann bin ich zum Schiedsrichter oder zu diesem Spielleiter hin und gesagt, hier, der ist nicht gut, da können sich Spieler verletzen. Und dann hat er gesagt, nee, das ist schon, das hätten wir vorher klären müssen, jetzt muss man darauf spielen. Dann haben sich auf einmal Löcher aufgetan, so, wisst ihr, so wie so Karnickelbauten, ne, wo man da so reintritt. Das kann man nicht drauf spielen. Da bricht man sich die Füße, wenn man da reintritt. Ja, nö, alles gut. das passt schon. Wir können das jetzt auch nicht aufhören, das Spiel. Nein, wir haben da viel Geld für bezahlt. Und auf einmal taten sich aus diesen Kanickellöchern wurden richtige große Löcher. Also man könnte auch davon sprechen, die Erde tat sich auf. Ein irrer Traum, ja. Dann bin ich zu dem Spielleiter wieder hingegangen. Er hat diesmal auch voller Ekstase, so wie die Jünger damals, ne? Ja, voller Ekstase. Ja, wir müssen doch was machen. Wir können hier nicht spielen. Das ist gefährlich. Das ist lebensgefährlich. Wir brechen uns hier nicht nur die Beine. Wir gehen hier unter. Nö, das passt schon alles. Das hätten wir vorher klären müssen. Jetzt müssen wir das durchziehen. Wir haben ja auch viel Geld dafür bezahlt für das Spiel. Ich bin schier durchgedreht. Ich bin nicht gehört worden. Das war existenziell. Ich war verzweifelt. Ich bin dann aufgewacht. Nicht schweißgebadet, aber zumindest wach danach. Und habe darüber nachgedacht, was hat mir das zu sagen? Kann es sein, dass Jesus genauso gerufen hat und nicht gehört worden ist? Jesus sieht tiefer. Er sieht, dass eben wir alle in unserer Existenz bedroht sind. Und dass so vieles um uns herum immer wichtiger ist. Und wir unsere eigenen Vorstellungen haben, wie Leben zu funktionieren hat. Und ich glaube, manchmal nicht realisieren, dass wir auf ganz schön gefährlichem Terrain unterwegs sind. Wir brauchen alle Frieden und Erlösung. Ist es nicht so, dass wir alle in so einem komischen Stadion stehen, wo sich die Erde auftut, wo wir vielleicht unsere Prioritäten neu bedenken müssten und wir vielleicht aber so in unserem Plan gefangen sind, wie alles zu sein hat und man auch nicht mehr von dem Plan lassen kann? Das war ja das Problem in meinem Traum der Menschen, dass sie einen fertigen Plan hatten und der war betonfest, der war felsenfest, da kam nichts rein, kein Schall, keine Warnung, ja? Das war alles betoniert. Und ist es nicht so, dass bei uns die Vorstellungen, wie das Leben zu funktionieren, zu sein hat, auch betoniert sind, dass da auch keiner mehr reinkommt? Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, das ist Jesu Ausspruch über Jerusalem. Ich glaube, dass Jesus so ganz anders agiert, redet und lebt, als wir das in unserer Logik, wir sind ja Logiker, gerne haben. Aber wohin unsere menschliche Logik führt, ist nicht immer unbedingt friedvoll. In der Logik, ich habe da schon weit vor dem Krieg in der Ukraine auch schon mal drüber gepredigt, in unserer menschlichen Logik bringen immer wieder Kriege Frieden. Krieg soll Frieden bringen. Das war auch die Logik der Jünger. Schmeißt die Römer raus. Aber Hass überwindet man nicht mit Hass. Und Dunkelheit überwindet man nicht mit Dunkelheit, sondern Hass überwindet man mit Liebe. Natürlich nicht so eine romantische Sitcom-Liebe aus dem Fernsehen, sondern diese Gottesliebe. Und Dunkelheit überwindet man mit Licht. In dem Moment, wo ich in einem dunklen Raum eine Kerze anzünde, ist er nicht mehr dunkel. Jesus enttäuscht das Erwartungsbild, den Erwartungshorizont seiner Jünger, des ganzen Volkes. Sie haben sich getäuscht. Und weil diese Täuschung gefährlich ist und zu keinem guten Ziel führt, ist es wichtig, dass Jesus enttäuscht, diese Täuschung aufhebt. Und er enttäuscht das Erwartungsbild radikal. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Sein Königreich ist viel herrlicher und viel friedvoller als alles, was wir uns jemals vorstellen können. Es ist viel umfassender und existenzieller und beginnt hier und heute in deinem Herzen. Sein Friede ist echter Friede, ein Frieden, den wir nicht schaffen können, rein menschlich. Sein Friede ist ein Friede, der geschaffen wird, ohne Waffen und ohne Gewalt. Sein Frieden ist in seiner Person begründet. Das merken wir schon am Einzug. Ihr habt das vielleicht vorhin gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber er reitet ja auf einem Eselfüllen ein, ne? Ja? Dieses Eselfüllen ist noch nie beritten worden. Wisst ihr, was ein noch nie berittenes Füllen macht, wenn es beritten wird, das erste Mal? Es bockt, ne? Es wird versuchen, seinen Reiter so schnell wie möglich wieder von seiner Schulter zu bewegen. Fliegt Jesus von diesem Füllen runter? Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, über das wir wahrscheinlich noch nie nachgedacht haben. Das funktioniert nicht. Das ist wieder alle Logik, was da steht. Aber unter der Person Jesu scheint so viel Frieden zu sein. Diese Person Jesu scheint so viel Frieden auszustrahlen, dass selbst das Eselfüllen in einer wahnsinnigen Menge, na, das kommt ja noch dazu, da waren Menschen, und zwar viele. Das macht auch ein erfahrenes Pferd schon irre, ja? Nicht ein Ton davon. Das reitet ruhig durch diese Menge durch. Diese Person Jesu hat so viel Frieden, dass selbst ein Füllen friedlich reitet und nicht bockt, obgleich da eine wilde Menge ist und obgleich es noch nie beritten worden ist. Das ist der Friedefürst. Ich weiß nicht, ob die Menschen das damals so gesehen haben und sich darüber nachgedacht, mal kurz darüber nachgedacht haben, was das heißt, dass das Füllen nicht bockt. Jesus enttäuscht meinen Erwartungshorizont massiv. Und das ist gut so. Wo ist es nötig, dass Jesus meine und deine Erwartungen hinterfragt? Wo hast du ein vorgefertigtes Bild, wie Jesus zu sein hat? Und wo möchte Jesus deine Vorstellungen von ihm verändern? Wo möchte Jesus den Handlungsplan, den du für ihn vorgesehen hast, damit dein Leben gelingt, wo möchte er diesen Handlungsplan durchkreuzen, damit du Frieden findest? Und ich glaube, diese Handlungspläne haben wir ja alle, die habe ich genauso. Jeder von uns. Jeder von uns meint zu wissen, wie Jesus als nächstes zu handeln hat. Vielleicht ist es wichtig, dass wir uns davon lösen und auch da Buße tun, umkehren und fragen, Jesus, bin ich vielleicht falsch abgebogen? Und braucht es ganz neu die Erkenntnis, dass du viel größer bist und ganz andere Ziele hast als ich mit dir? Das ist ja immer, ich habe mit Jesus Ziele, aber vielleicht hat er ja mit mir Ziele. Ich möchte dich einladen zu einem Moment der Stille, wo du ganz persönlich mit Jesus ins Gespräch kommen kannst, wo du einfach mit ihm mal reden kannst. Jesus, zeige mir, wo ich falsche Vorstellungen von dir habe, wie du zu sein hast. Wo mache ich dich klein? Wo grenze ich dich ein? Wo habe ich mein Bild und ich kann mich nicht mehr lösen davon. Korrigiere du mich, wo es nötig ist. Öffne mir die Augen und zeige mir, wie ich dich empfangen kann. Mach mein Herz bereit für deine Ankunft, die wir ja heute auch bedenken. Wir haben einen Moment der Stille, wo jeder mit Jesus reden kann, beten kann. Und danach wollen wir genau mit diesem Lied antworten. Wie soll ich dich empfangen? Es ist eigentlich ein Adventslied. Es passt zu dem heutigen Sonntag und zu dem Einzug Jesu in Jerusalem total gut. Es ist sehr passend. Aber nun erstmal ein Moment der Stille, wo wir unsere Erwartungen mit Jesus besprechen können und ihn einladen können, diese zu korrigieren, wo wir falsch abgebogen sind. Amen.